Anna, ich hatte vor ein paar Wochen einen der geilsten Abende meines Lebens.
Christian, pass auf, dass du nicht oversharest. Spaß.
Okay. Es war sehr jugendfrei,
okay, gut.
Weil ich wurde vor längerer Zeit gefragt, ob ich einen musikalischen Abend moderieren will mit dem WDR Funkhausorchester.
Ich bin so neidisch auf diesen Job, dass du das gemacht hast, ein Orchester moderiert hast.
Das war so cool. Wir haben so ein bisschen sowas über Aliens erzählt. Und
ich glaube, du musst ein bisschen Kontext geben. Du hast ein Buch über Aliens geschrieben.
Genau, ich habe ein Buch über Aliens geschrieben.
Das ist echt weird.
Und wurde dann angefragt. 2 Tage vor diesem Auftritt, der schon wirklich hammergeil war, kommt die Kirsche auf der Sahne, nämlich eine Nachricht von einem Menschen namens Thorsten. Mhm. Thorsten ist ein Hörer unseres Podcasts, ein Davini.
Ein Davini.
Und er fragt mich, bist du der Christian Alt, der da dieses Dings moderierst? Ich bin in dem Orchester drin.
Ach komm, also ja. Ein Musiker aus dem Orchester.
Genau, der hört uns.
Wie cool, und liebe Grüße Thorsten.
Liebe Grüße Thorsten. Und
was für ein Instrument spielt Thorsten? Ganz kurz ein bisschen was über
Thorsten. Thorsten ist Schlagzeuger beziehungsweise am Schlagwerk hinten und die haben ja alle möglichen Percussion-Instrumente. Und am Ende des Auftritts hat er mir und dir ein Instrument geschenkt und das bringe ich dir jetzt mit. Und zwar ist es ein Heulschlauch.
Oh, geiles Instrument. Das ist genau mein Instrument. Weißt du, meine Eltern haben gesagt, Anna, spiel Klavier, Anna, lern Flöte. 9 Jahre musste ich Klavier spielen, ich kann nichts. Aber warum hat meine Mutter nicht gesagt, Anna, hier ist dein Heulschlauch.
Ja.
Entfalte dich. Ja? Das hätte geklappt, Mama. Okay, was macht man hiermit?
Pass auf. Boah. Aua!
Keine Ahnung, was macht der Heulschlauch sonst? Man wird auf jeden Fall richtig dumm, wenn man den in der Hand hat. Ich merke schon, dass das Schlimmste in mir rauskommt.
Ich hab auch einen. Ja. Und man muss den so drehen. So.
Aber. Hilfe! Okay.
So, jetzt musst du aber.
Jetzt muss ich auch mal. Wollen wir mal gleichzeitig?
Ja.
Ich liebe fantastisch, den Heulschlauch.
Fantastisch.
Oh mein Gott, es ist wirklich mein Instrument. Ich schreibe jetzt nur noch Songs mit Heulschlauch.
Ich brauche ein neues Intro, nur mit Heulschlauch.
Ja.
Nee, also wirklich, ich habe mich so gefreut und vor allen Dingen hat mir es nochmal gezeigt, dass überall, wo man nicht denkt, dass Darwin-Gefällters-HörerInnen sein könnten, Darwin-Gefällters-HörerInnen sind.
Und das ist wirklich das beste Geschenk, was ich seit langem gekriegt habe. danke, Thorsten.
Ja.
Ich lasse den mal jetzt hier bei mir und wenn ich den Drang verspüre, während der Folge vielleicht ein bisschen Heulschlauch zu spielen, dann verzeih mir einfach.
Okay? Ist okay. Ich kenne das.
Weil ich Christian, fühl's. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich als Heulschlauchmusikerin.
Als Virtuosin.
Als Heulschlauchvirtuosin, ja, Multi-Instrumentalistin, zumindest was Heulschläuche angeht. Ich kann mich da auch manchmal nicht zurückreißen, wenn ich einen Heulschlauch sehe, muss ich ihn spielen. Das ist einfach so. Das ist bei uns Heulschläuchern. Okay.
Ha, lass loslegen hier mit der Folge.
Ja, bitte. Es kann nur schlimmer werden.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluft, Ballon aufs Meer und schon war der Brudi dran. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So hat er sich im Buch für Darwin gefällt, das nominiert. Darwin gefällt das. Es ist absurd, doch Darwin gefällt das.
Hi, wir sind Anna und Christian, um die es in einem Song ging und wir erzählen euch die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Es hat manchmal mit Heulschläuchen zu tun. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, gibt es auf jeden Fall einen Epic Fail mit uns über der blaue und der pinke Heulschlauch.
Es geht aber auf jeden Fall hier musikalisch weiter tatsächlich, weil wir müssen kurz 200 Jahre zurückgehen oder fast schon 250 und zwar in das Wien des 18. Jahrhunderts.
Schön.
Mozart ist hier gerade unterwegs, der schreibt Opern einfach für die Zauberflöte. Mhm. Und du, liebe Anna, du bist jetzt eine junge Pianistin. Du hast Verbindungen in die besten Kreise, aber das hat leider ein Problem, du bist erblindet.
Ah ja.
So, du bist die blinde Pianistin und deine Karriere, sie ist jetzt leider in großer Gefahr, weil du kannst jetzt nur noch nach Gehör spielen.
Mhm.
Wie gut, dass du von einem Wunderheiler gehört hast, der gerade in Wien ist und der kann vielleicht dein Problem lösen.
Okay.
Und zwar mit modernster Technik, nämlich Magnetismus.
aber gerade denke ich so, wenn es um Gehör geht und so, vielleicht ist Magnetismus...
Du bist aber blind.
Ah ja, stimmt. Sorry. Okay.
Der holte die Metallspäne aus dem Auge raus, ja, mit Magneten.
Pick, pick, pick. Okay. Ja.
Der Mann, der diese Behandlung anbietet, der heißt Franz Messmer. Das ist nicht der vom den Tee, sondern ein anderer Messmer. Ja. Und Franz Messmer sagt über sich selbst, dass er ein Magnetiseur sei. Jemand, der einfach extrem viel Magnetismus, magnetische Kraft in sich trägt. So ein bisschen wie Magneto bei X-Men.
Ja.
Der stellt er also vor, der hält so seine Hand 20 Zentimeter vor dein Gesicht.
Er selber sei magnetisch.
Er ist magnetisch, ja.
Mhm, klar.
Und er hält seine Hand so vor das Gesicht.
Ja.
Und die magnetische Strahlung geht in dich rein.
Ich spür's, ja.
Und plötzlich kannst du wieder sehen.
Funktioniert's?
Was? Es funktioniert.
Nein.
Was geht hier vor sich? What is happening? Ich erzähle dir heute die Geschichte des Mesmerismus.
Wow, okay.
Es geht heute um Franz Messmer, ein gebildeter Naturwissenschaftler, der im 18. Jahrhundert lebte. Und der hatte eben die geniale Idee, dass der menschliche Körper eine magnetische Flüssigkeit in sich trägt, ein Fluidum. Und diese Flüssigkeit, die wir in uns haben, diese magnetische Flüssigkeit, wenn die ins Ungleichgewicht gerät, dann wird man krank.
Mhm.
Und geheilt werden kann man nur, wenn ein Magnetiseur die Hand auf einen legt. Ja, aber das hatte nur er, ne? Das konnte nur er.
Ja, okay. Er ist der Erste seiner Art.
Er ist der Erste seiner Art und vielleicht auch, nicht der Letzte. Das Ganze geht so lange gut, bis ihm zwei Expertenkommissionen auf die Füße steigen, denn die glauben nicht an seine magischen Hände.
Ich glaube da auch nicht
es
dran.
Es geht heute, heute, großes Thema Mesmerismus. Ich zeige dir erstmal ein Bild von ihm. Das ist er. Der sympathische Mann mit dem kleinen Doppelkinn.
Ah ja, nee, okay. Stabile Frisur, wie man sie im 18. Jahrhundert, glaube ich, hat.
Stabile Frisur auf jeden Fall. Der ist 1734 am Bodensee geboren. Sein Haus, sein Geburtshaus steht auch heute noch. Es ist wirklich, wirklich hübsch.
Ach, ja, krass.
Es ist in Moos, da ist er aufgewachsen.
Ja, ja. Schönes Bauernhaus,
Fachwerkhaus, genau. Kann man heute noch am Bodensee sich anschauen. Und er kommt so aus normalen Verhältnissen, darf aber studieren gehen, weil schon ziemlich früh auffällt, der Franz, der ist intelligent. Der Bischof von Konstanz, der wird auf ihn aufmerksam, gibt ihm Stipendium, um ihn auf die Schule zu schicken. Und der tobt sich dann so richtig aus, wenn er einmal losgelegt hat. Also er studiert unter anderem Theologie, Logik, Mathe, Physik, Philosophie, alte Sprachen. Der ist ein richtiger Allrounder, so ein Universalgelehrter eigentlich.
Mhm.
Und 1759, also mit 24 Jahren, zieht er nach Wien und studiert dort weiter. Jetzt eben Jura und Medizin. Er ist so ein Allrounder, aber eigentlich merkt er da schon, sein Herz schlägt für die Naturwissenschaft. Also so, Medizin fasziniert ihn total.
Mhm.
Alles, was irgendwie beobachtbar ist, was irgendwie mit dem Körper zu tun hat, da kommt ja auch ganz, ganz viel auf in der damaligen Zeit. Und das begeistert ihn einfach noch und nöcher. Und tatsächlich hat er auch Glück, denn Mitte des 18. Jahrhunderts bekommt er sogar einen heiß begehrten Posten, und zwar als Schüler des Hofarztes der Kaiserin Maria Theresia. Also der ist relativ schnell, relativ weit oben, und der wird dann zu einem Mann von Rang und Namen.
Also Mediziner macht er dann. Also
genau, ne? Mediziner, Und von seinen Zeitgenossen wird er immer als charismatischer Typ beschrieben, der seine Mitmenschen gut beeinflussen kann. Solche Charaktere hatten wir ja auch schon öfter in diesem Podcast.
Ja, manchmal ist es einfach key, ne? Du kannst machen, was du willst. Solange du nicht mit den Leuten umgehen kannst, werden sie dir nie glauben und du wirst nie erfolgreich sein. Wenn du die schön belabern kannst, kommt das Glück von allein.
Also es sind so zwei Sachen, die er einfach gut kann. Also er ist wirklich ein guter Arzt auch und eben so ein charismatischer Autoverkäufertyp, so ein bisschen. Und in seiner Arztrolle, die nimmt er wirklich ernst und er will ein Heilmittel gegen alle Krankheiten finden. Das ist so sein Ziel.
Alles.
Er würde gerne alle Krankheiten.
Nee, also ich habe jetzt überlegt, ob ich, keine Ahnung, bei Krebs anfange. Nee, aber alle.
Das bestätigt uns auch nochmal unser Experte für heute.
Franz Anton Messmer ist eine Persönlichkeit, die versucht, Unmögliches möglich zu machen.
Das ist unser Experte von heute. Ich lasse ihn sich einfach mal kurz selbst vorstellen.
Ich heiße Manuel Stadler. Ich bin Religionswissenschaftler oder promoviere in der Religionswissenschaft. Also es geht da um die Wirkung von religiösen Vorstellungen, von Religionen in verschiedenen Lebensbereichen. Das kann in die Medizin, in die Politik gehen. Und jetzt mein konkretes Thema in der Dissertation ist die Religionspolitik oder Religionspolitik während der Französischen Revolution.
Also das Stichwort Religionspolitik, deutet hier schon so ein bisschen auf die Pointe vielleicht der Geschichte hin. Aber Manuel Stadler kann uns so ein bisschen so auch so den Hintergrund erzählen von der Zeit, in der wir hier sind. Mhm. Also er ist ja selbst Religionswissenschaftler und beschäftigt sich viel mit dem 18. Jahrhundert. Und wir sind hier einfach in der Vorrevolutionszeit, mitten in der Aufklärung und haben eine Wissenschaftstheorie, die jetzt endlich mal empirisch arbeitet. Also Europa arbeitet gerade dran, alte Vorurteile abzulegen. Die Ratio regiert jetzt endlich mal. Und das passiert vor allen Dingen in den Gegenden, in denen Mesmer auch arbeitet und wirkt.
Die Orte, die wir haben, sind halt dann Deutschland oder Süddeutschland, vor allem eben so Konstanz, Bodenseeregion, Wien, dann später Paris. Eigentlich halt überall Monarchien noch, ne, Königtum. Aber mitunter eben auch aufgeklärte Herrscherhäuser, gerade so in Österreich, auch in Bayern. Was man über die Gesellschaft sagen kann, ist, dass man versucht wegzukommen so von religiösen Aberglauben.
Mesmer arbeitet in einer Zeit, in einer Gegend, in der die Menschen und die Gesellschaft gerade versuchen wegzukommen von Aberglauben und von Ideen, wie der Körper vielleicht vorher funktioniert hat. Früher war es halt so, wenn du krank warst, dann warst du halt einfach krank, das war Gottes Schuld.
Hast gebetet.
Genau, hast gebetet. Und jetzt über die Aufklärung trägt sich so die Idee ran, okay, wir können das Ganze auch empirisch beobachten. Bestimmte Krankheiten haben bestimmte Auslöser und wir müssen einfach nur diese Auslöser bekämpfen und so weiter und so fort. Und Mesmer ist eben jemand, der wirklich bis an die Grundlagen rangehen will von den Krankheiten und dann eben in seiner Theorie, da kommen wir gleich noch drauf, versucht er eben eine Grundlage zu legen, warum wir krank werden. Die ist total falsch. Also wirklich, wirklich absolut falsch. Aber er geht diesen Schritt rein in die Aufklärung, beziehungsweise rein in die rationale Erklärung von Krankheiten.
Okay.
Nur mal so, um sich das auch vielleicht vorzustellen, ein paar dieser Namen, die ich jetzt vorlese, kommen später auch nochmal in der Geschichte vor tatsächlich. Also Benjamin Franklin experimentiert mit der Elektrizität. Isaac Newton stellt die Gesetze der Gravitation auf. James Watt entwickelt die Dampfmaschine. James Cook macht eine Fahrt durch den Pazifik. Edward Jenner entwickelt die erste erfolgreiche Pockenimpfung und so weiter und so fort. Mhm. Also du schlägst irgendwie die Zeitung auf damals oder gehst ins Kaffeehaus und siehst plötzlich, oh mein Gott, wir sind schon wieder einen Schritt weitergekommen in der Menschheitsgeschichte. Und schon wieder. Und schon wieder.
Total krass eigentlich, dass es in einem Menschenleben alles eigentlich erlebt, ne, alles mit live miterleben kannst. Verrückt.
Total. Und ganz viele Grundlagen und Grundbausteine für unser wissenschaftliches Verständnis von heute werden einfach in dieser Zeit gelegt. Naja, es gibt halt auch einfach falsche Abzweigungen, die man nehmen kann. Und die nimmt eben unser lieber Freund Franz Mesmer. Er schreibt eine Doktorarbeit 1766, die heißt De Planetarium in Fluxo in Corpus Humanum. Darin schreibt er über die Theorie, dass die Gravitationskräfte der Planeten einen Einfluss auf den menschlichen Körper haben. Ja, okay.
Gibt es wahrscheinlich heute noch Leute, die das...
Ja, genau, die so sagen, oh, das ist jetzt, der Mond steht im...
Ich weiß, ich kenne mich dazu schlecht mit aus, aber irgendwie sowas wird sein, ne? Schlecht geschlafen, weil die Gravitationskraft des Saturn ist.
Es ist aber auch Vollmond immer wieder. Also,
Also ich verstehe es, wenn man sagt, es ist Vollmond und ich habe keine Vorhänge und der war hell.
Ja,
dann bin ich dabei.
Dann bin ich auch dabei, genau. Und er macht sich dann eben mit dieser Theorie so ein bisschen einen Namen, macht die klassischen Behandlungen auch als Arzt damals in dieser Zeit, also so Blutegelbehandlungen macht er auch ganz viel, ne? Und er ist aber, weil er eben der Schüler des Hofarztes ist, in einem bestimmten Stand in Wien und freundet sich auch einfach mit den coolen Menschen der Zeit an. Also so Christoph Gluck, Josef Haydn, Leopold Mozart, ne, der Vater von Mozart.
Ah, okay.
Mit denen hängt er so ab und ja, er kriegt schon früh mit irgendwie, was sein Sohn, also Wolfgang Amadeus Mozart, einfach für ein Genie ist, ne?
Krass, okay.
Und er ist auch reich, er lebt da auch in so einem kleinen Schloss da in Wien. Also es ist alles geil. Es ist alles geil bei ihm.
Weil er sich so schnell hochgearbeitet
hat. Er hat sich richtig schnell hochgearbeitet, ist da am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Aber er hat immer noch dieses Ding, dass er eigentlich sein Herz steckt für die Medizin und er will eigentlich nur Leuten helfen. Und Anfang der 70er Jahre, also da ist Mesmer so Mitte 30, Anfang 40, ja, da beginnt unsere Geschichte jetzt so wirklich. Er hat jetzt diese ganzen Grundlagen irgendwie gelegt, aber er arbeitet immer noch als Arzt und er hat eine Dauerpatientin bei ihm.
Oh.
Dauerpatientin über mehrere Jahre, die leidet an ganz, ganz viel. Also so von Ohrenschmerzen bis zu Melancholie, da ist irgendwie alles dabei. Und er versucht, sie gesund zu machen. Aber alle konventionellen Ansätze, die er so verfolgt, klappen nicht. Also es sind jetzt für die damalige Zeit konventionelle Ansätze. So Schröpfen, Aderlass, Blutegel, alles hilft nicht, ja.
Oh Gott.
Er ist komplett ratlos, er will unbedingt helfen. Auch sein guter Ruf hängt natürlich an der Heilung von so einer Frau. Es wäre schon auch gut, wenn er ihr helfen könnte. Und da meldet sich jemand bei ihm, der heißt Maximilian Hell. Und der sagt, hi, ich bin Jesuitenpater und Astronom. Ich weiß, es klingt vielleicht verrückt, aber hast du schon mal mit Magneten versucht? So, weil dieser Jesuitenpartner sagt, magnetische Kräfte würden helfen in solch aussichtslosen Fällen. Und Messmer denkt sich so, okay, whatever, man, ich versuche das jetzt. So, er holt sich so magnetische Platten, er legt die auf die nackte Haut seiner Patientin. Der Hell ist nämlich überzeugt, dass die natürliche Strahlung von Magneten eine heilsame Wirkung haben auf den tierischen und menschlichen Organismus.
Das sind ganz normale Magneten.
Ganz normale,
also
ganz
im Aldi. Das ist jetzt nicht was Besonderes.
Nee, Baumarkt. Nee. So Baumarktmagneten, ja, ja, genau. Ja.
Ziehen Sie sich mal aus.
Genau.
Und jetzt lege ich mal was da drauf.
Wir versuchen das jetzt mal. Ist es besser?
Nee.
Ist es besser?
Nee.
Ist es besser? Ist doch bestimmt besser, oder?
Ah ja, jetzt dann schon langsam. Okay.
Ich finde das so geil. Also es ist auch einfach so diese Zeit, wo man einfach super viel ausprobiert hat,
ja,
in der
total.
Wissenschaft. Oft, why not?
Ja, ja, dann versuchen wir es jetzt mal 3 Stunden liegen zu lassen.
Willst du wissen, was passiert?
Nix.
Die Frau wird wieder gesund.
Das glaube ich nicht. Glaub das nicht, Christian, das kann nicht sein.
Die Frau wird wieder gesund.
Wie kann das sein?
Sie sagt, oh, mir geht es jetzt schon viel besser.
Ohrenschmerzen sind weg.
Also ich nehme ganz stark an, jetzt aus heutiger Sicht, da ist ein starker Placebo-Effekt am Werk. Also ist alles eine Frage der Verkaufe bei Placebo-Effekt. Also du kannst ja entweder sagen, hey, ich habe hier was, ich weiß nicht, es funktioniert. Mhm. Ja, keine Ahnung.
Ja.
Ich lege das jetzt mal da drauf.
Mal?
Ja, genau.
Mal probieren?
Oder du sagst, gehst mit so einem weißen Kittel da rein, hast diese Platten in der Hand und sagst, also pass auf, ich habe eine ganz neue Behandlungsmethode aus der Weltraumforschung für Sie.
Ja, und ich bin überzeugt, dass das funktioniert.
Und Sie sind jetzt die erste Patientin in Europa, die mit dieser neuen Methode geheilt werden kann.
Ja, ja.
Ich würde sagen, die Chancen stehen sehr gut.
Ja.
Let's try.
Gut, jetzt ist natürlich immer noch die Frage, was hatte diese Frau wirklich? Ich nehme mal Bezug auf eine andere Folge, die wir hatten. Wenn Sie jetzt einen Radium-Jaw habt,
ja, genau,
dann wird eine, ne, dann wird eine Magnetplatte wahrscheinlich nicht helfen. Wenn sie jetzt sagt, sie hat ist schlaflos, dann wird sie halt ganz schön gut behandelt von dem Arzt und kriegt ganz viel Aufmerksamkeit, weil ihre Schlaflosigkeit hing eigentlich mit, keine Ahnung, sozialen Themen zusammen. Dann geht es ihr vielleicht besser, nachdem der Arzt 6 Stunden neben ihr saß und eine Platte auf ihren Körper gelegt hat.
Also sie hatte alles von Ohrenschmerzen bis zur Melancholie. Ich glaube, das ist so eine Form von Depression oder ein Wort für Depression aus der Zeit.
Ja.
Naja, also wir wissen ja heute auch, dass der Placebo-Effekt zu gewissen Teilen auch einfach wirkt. Naja, also Messmer hatte diesen durchschlagenden Erfolg. Er hat über 2 Jahre versucht, diese Frau zu halten, legt da einmal so eine Metallplatte drauf, zack, bumm, die Frau steht wieder eins, alles läuft, der Motor läuft.
Das ist ja 180. Mega praktisch.
Wie cool.
Da könnte man jetzt auch sagen, ja, dann nimmt man so kleine Stücke davon, die tut man sich immer ins Trinkwasser.
Ja, ne?
So würde ich jetzt machen.
Ja.
Morgens in Joghurt, aber weiß nicht.
Aber links drehen.
Aber links. Genau.
Auf jeden Fall verbindet er jetzt in seinem Kopf verschiedene Dinge miteinander. Und zwar seine Theorie über die Gravitationskraft der Planeten. Mhm. Die kommt jetzt in sein Töpfchen rein.
Ah ja, stimmt.
So, okay, Wechselwirkung, da muss was im Kopf passieren.
Ja.
Und dann hat er einen neuen Einfall, nämlich er sagt, okay, diese Wechselwirkung hat bestimmt damit zu tun, dass in unseren Körpern eine magnetische Flüssigkeit drin ist.
Ja.
Er nennt sie Fluidum oder auch Allflut und Lebensfeuer. Da geht's ganz schön ab in der George R. R. Martin Fantasy Welt, ey. Damit kann es auch zu World of Warcraft gehen mit Allflut und Lebensfeuer.
Ja.
Diese Flüssigkeit, die in uns allen ist, sagt Messmer, fließt ganz smooth durch uns durch, aber wenn die ins Stocken kommt, dann wird man krank.
Mhm.
Und Messmer führt alle Krankheiten auf diese Ursache zurück. Ich finde das so geil an diesem Fail und dieser Folge, dass wir eigentlich im Zeitalter der Aufklärung sind und die Wissenschaftstheorie ist relativ neu und es geht ja immer um Empirie.
Ja.
So, er hat jetzt irgendwie diese Platten auf die Frau gelegt und sagt, okay, es funktioniert. Aber die Ableitung, die er trifft, ist komplett crazy, dass er sagt, in uns ist eine Flüssigkeit. Ja, wo ist denn diese Flüssigkeit? Können wir die mal bitte sehen?
Ist wieder so eine komplett anti-aufklärerische Erklärung, die er dann so von sich gibt. Aber ich dachte jetzt, vielleicht denkt er, dass irgendwie im Blutfluss sowas wie Blutkörperchen, aber magnetische Teile oder sowas sind. Ja. Oder denkt er, es ist wirklich wie so silberne Flüssigkeit, die durch Adern fließt oder was? Was ist seine Vorstellung?
Also er glaubt schon, so wie ich das jetzt verstanden habe, dass es eine eigene Flüssigkeit ist.
Ah, okay. Ja, dann, ja.
Vielleicht ist sie auch einfach unsichtbar, die Flüssigkeit.
Ja, okay. Dann sollte man schon den Beweis irgendwie liefern.
Ja. Und vor allen Dingen, er treibt es auch noch weiter als dieser Hell, der ihm da die Magnete untergejubelt hat. Und zwar sagt er, dass man auch mit magnetisierten Händen Leute heilen kann.
Ja.
Und er sagt, es braucht eine magnetisch aufgeladene Person, eine magnetische Persönlichkeit, sage ich jetzt mal,
okay.
Die einen Überschuss dieser magnetischen Flüssigkeit hat.
Ja.
Und er sagt, ja.
Das bist du.
Bin ich, ja.
Ja.
Ich habe das.
Das ist ja praktisch, weil das bin ich.
Ja. Das ist so cool, oder?
Mm,
so ein kleines Unique Selling Point hat er da noch identifiziert.
Aber
für
auch
sich.
Mega praktisch, dass es ausgerechnet ja er ist.
Ja, wie cool, ey.
Das ist ja, also zufällig muss es auch manchmal geben, ne? Das, also das Leben.
Ja, ja das Leben.
Spielt manchmal echt verrückte
ja,
Streiche.
Das ist schön, ja. Er nennt seine Theorie die Lehre vom animalischen Magnetismus und seine Behandlungsmethode heißt jetzt Magnetkur. 1775, also ungefähr ein Jahr später, nachdem er seine Patientin behandelt hat, ist die Idee so ausgereift, dass er die Entdeckung des animalischen Magnetismus in wissenschaftlichen Kreisen pitchen will. Und ihm ist tatsächlich super wichtig, dass andere WissenschaftlerInnen oder in dem Fall andere Wissenschaftler ihm glauben und es auch so interessant finden wie er. Weil er nimmt das schon sehr, sehr ernst. Er findet da schon fast eine Ersatzreligion drin und in seiner Theorie und ist so davon überzeugt von sich selbst, seiner eigenen Genialität, dass er andere auch unbedingt in sein Lager ziehen will und idealerweise auch mit wissenschaftlichen Methoden.
Geht aber schnell, finde ich, dass er sich selbst so brainwashed. Also innerhalb von einem Jahr ist er völlig auf den falschen Weg geraten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass seine Theorie nicht stimmt und dass er nicht mal Mr. Magneto ist, ja? Also jetzt ganz freche Behauptung mal. Aber das geht ja richtig schnell, dass der abbiegt und irgendwie lost ist. Wow.
Ja, total. Aber vielleicht passt das auch einfach in die Zeit, weil er einfach diese naturwissenschaftliche Methode, da glaubt er schon dran. Er glaubt es nicht, dass da irgendwelche Dämonen oder der Aberglaube am Werk ist. Und das erzählt uns auch nochmal unser Religionswissenschaftler.
Bei Mesmer gibt es jetzt keine Vorstellungen an die Hinterwelt oder an Dämonen, sondern er versucht das sehr physikalisch oder naturwissenschaftlich, seine Ätiologie, also Krankheitslehre zu begründen.
Genau.
Ja, das ist wirklich einfach wieder so eine Perspektivfrage, glaube ich, weil für die damalige Zeit war das wahrscheinlich höchst wissenschaftlich oder war man noch sozusagen am Ausprobieren, was bedeutet jetzt wissenschaftlich, wie du schon sagst, so Empirie in dem Sinn wurde quasi, war wahrscheinlich gerade erst so in den Kinderschulen, ne? Wie beweist man Sachen, wie funktioniert wissenschaftliches Arbeiten überhaupt?
Ja, aber da kommt später, also kleiner Spoiler, schon mal für später, später kommt jemand, der kann Mesmer wissenschaftlich auch widerlegen.
Okay.
Und das ist relativ einfach. Als ich das davon gehört habe, dachte ich so, ah ja, okay.
Ja, ich meine nur, wahrscheinlich ist es wirklich eine Zeit, wo so wirklich wissenschaftliches Arbeiten und so ein bisschen Hokuspokus und ESO, weiß ich nicht, ob man das als ESO bezeichnen kann, aber irgendwie sowas, wo die Grenzen doch noch schwimmend sind.
Total, total. Mesmer ist so ein bisschen genervt davon, dass ihm niemand glaubt, so. Und er sagt, okay, Leute, wir müssen das jetzt öffentlich ausdiskutieren. Ich brauche einen öffentlichen Versuch. Deshalb schlägt er einem sehr bekannten Arzt in Wien, und zwar Jan Ingenhaus, vor, dass er mal mit seiner nun geheilten Dauerpatientin bei ihm vorbeikommt und ihm an ihr zeigt, wie die Methode funktioniert. Die Methode der Magnetkur. Jan Ingenhaus, muss man wissen, ist tatsächlich bis heute anerkannter Wissenschaftler und ist einer der Begründer der Photosyntheseforschung. Also wirklich
krass, okay.
Ganz früh dabei gewesen. Jan Ingenhaus nimmt das Angebot an. Aber er will zeigen, dass Mesmer ein Betrüger ist. Der sagt sich so, ja, komm mal schön bei mir vorbei, mein Freund.
Ihr habt doch schon eine Idee.
Und ich finde die Methode so geil. Da habe ich gerade schon kurz gespoilert eben. Ich finde es so geil, wie er das gemacht hat. Und zwar, bevor Mesmer und seine Patientin bei ihm vorbeikommen, um ihm zu zeigen, wie es funktioniert, versteckt er überall in seiner Praxis Magnete, ohne dass Mesmer davon weiß.
Ach, shit.
Die Patientin reagiert aber nur auf Gegenstände, von der sie weiß, dass Mesmer sie magnetisiert hat, also durch seine Berührung aufgeladen hat. Also auch jetzt, ich habe hier so eine Kaffeetasse. Wenn ich jetzt Magnetiseur wäre, könnte ich dir diese Kaffeetasse mit dem Kaffee geben, dass sie magnetisieren und dann wirst du vielleicht gesund. Weil
das ist dann wie Medizin da drin.
Ja, genau. Die versteckten Magnete nimmt sie natürlich nicht wahr. Surprise,
ach.
Ja. Und Ingenhaus sieht dadurch seine Theorie bestätigt, dass Messmer ein Betrüger ist. Und das erzählt er nicht nur Messmer, sondern erzählt es in ganz Wien. Ja. Erzählt es allen,
ja,
dass der Typ ein shady Motherfucker ist.
Und dann?
Messmer ist komplett schockiert und versucht, seinen Ruf zu retten und versucht, durch Darstellung seiner Kräfte das dem Publikum noch mal zu beweisen, dass das doch kann.
Also macht er so öffentliche Aufführungen und sowas, oder wie?
Genau, also Messmer versucht es so zu beweisen, aber dieses Snitchen von Jan Ingenhaus hat so einen weiteren Nebeneffekt. Bei der High Society kommt so ein bisschen an, hey, da ist ein Typ, der hat eine neue Kur entwickelt, lass das doch mal ausprobieren. Bei denen kommt nicht die Botschaft an, hey, der ist ein Betrüger.
Ah.
Bei denen kommt die Botschaft an, hey, da ist jemand, der macht abgefahrene Sachen mit seinen Händen. Und Messmer bekommt weiterhin ein Publikum. Also hier ist so ein kleines Bild, das kann ich auch mal zeigen, wie er einfach vor so einer Frau steht und so die Strahlen aus seiner Hand praktisch kommen.
Aber es sieht so geil aus, weil es sieht so aus, als würde er so Karate-Moves machen.
Ja, genau.
Ja. Geil. Ja,
genau, ein bisschen.
Also dem würde ich auf jeden Fall auch vertrauen. Setzen Sie sich hier auf dem Stuhl und macht er so. Na, besser?
Ja.
Und ich glaube schon.
Und ich glaube, hier kommt auch einfach zu Trage, dass er ein absolut charismatischer Motherfucker ist.
Ja. Ja, wenn der so vor dir rumtanzt und hier mit seinen Händen so, hat er noch schön eingecremt die Hände vorher wahrscheinlich.
Ja.
Ne? Also,
der ist charismatisch
mega, richtig geschmeidig.
Und was ihn als Arzt wirklich auszeichnet ist, er ist anscheinend extrem empathisch. Also er hört ja auch einfach zu.
Ey, und das ist leider ein Skill, was so viele ÄrztInnen nicht haben, wo
ja,
ich jedes Mal denke, wow, man darf diesen Beruf nicht machen, wenn du unkontrolliert einfach Sachen deinen PatientInnen sagst,
ja,
die denen Angst machen. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Skills,
ja,
für ÄrztInnen da draußen.
Ja, also die fühlen sich alle total wohl in seiner Obhut, ne?
Mhm.
Und obwohl es eigentlich nichts bringt, bringt es aber vielleicht dann über einen psychologischen Effekt dann vielleicht dann doch was, ne? Diese Magnetkur.
Ja,
obwohl
ja, klar, weil er nett ist.
Ja. Genau, der ist nett, der hört zu,
ja,
und bildet sich eine Gruppe, die...
Ja, sieht geil aus.
Er sieht aber
sie
geil aus.
Richtig geschmeidig aus.
Diese goldenen Locken.
Mann, du dich durch.
Es gibt eine Gruppe an regelrechten Messmerianern oder Messmerianerinnen,
mhm,
also einfach Menschen, die so davon überzeugt sind, dass dieser Arzt wirklich hilft, dass sie ihn weiter unterstützen. Also es ist so eine fast religiöse Supportergruppe, kann man eigentlich sagen.
Leute, die es glauben wollen.
Leute, die es glauben wollen.
Mhm.
So, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Du bist die blinde Pianistin.
Ja.
Du gehst zu Messmer. Du hast ihn kennengelernt, eben in deinen Kreisen. Du heißt Maria Theresia Paradies oder Paradis.
Mich gibt's wirklich oder
dich gibt's
mich
wirklich
jetzt nur in dieser DGD-Folge?
Es gibt's dich wirklich. Also
okay,
so,
okay.
Es gab diese Pianistin wirklich.
Okay.
Die ist auch fürs Ende nochmal wichtig.
Okay.
Die ist damals 18 Jahre alt, im Jahr 1777, ein absolutes Talent am Klavier. Aber sie erblindet langsam. Seit sie 6 Jahre ist, ihr Augenlicht schwindet einfach immer mehr.
Mhm.
Sie versucht Blutegel, Stromschläge, aber irgendwie nichts funktioniert. Und Messmer denkt sich jetzt, okay, ich bringe jetzt meine Hater zum Schweigen, indem ich dieser Frau helfe.
Das ist ja wirklich dann so Jesus-mäßig. Also jetzt will er wirklich delivern.
Genau.
Oh Gott, ich will eigentlich nur wissen, wie ist, was ist die Auflösung, Christian?
Also,
komm jetzt schnell zum Punkt.
Er hat also so angeblich, also es funktioniert ja, die Frau kann wieder sehen, das Mädchen.
Also er tut so Magnete
so
auf die Augen.
Magnete.
Ach nee, mit seiner Hand.
Mit seiner Hand so.
Ja, und dann sie so, ah, oh, geht wieder.
Ja.
Super.
Muss dir einfach so vorstellen, als würde Vincent Raven vor dir stehen.
Ja, so stell mir das auch vor.
Ja, genau.
Und dann?
Sie kann wieder Schemen sehen nach der Behandlung. Aber jetzt aus heutiger Sicht sind es wahrscheinlich psychosomatische Gründe, dass dieses Mädchen langsam ihr Augenlicht verloren hat. Und einfach auch durch seine empathische Art, durch das Zuhören, durch die lange Behandlung geht es dem Mädchen so langsam wieder besser.
Ja.
Und Leute glauben dann an das sogenannte Wunder der wiedersehenden Paradies. So, es gibt einen regelrechten Hype um das Mädchen. Und was passiert dann? Der Druck steigt wieder auf sie und sie kann schon wieder nicht sehen.
Oh.
Die psychosomatische Erkrankung schlägt wieder durch. Und witzig, unser Experte Manuel Stadler hat noch eine juicy Story über eben diese Frau.
Es kommt dann zu einem Streit mit den Eltern zwischen Messmer, der womöglich auch damit zusammenhängt, dass die Eltern womöglich nicht wollten, dass die auch wieder sehen kann, weil die gute Frau Paradies von Maria Theresia, der Kaiserin, auch eine Blindenrente erhalten hatte. Man liest auch, dass sobald sie sehen konnte, sie nicht mehr Klavier spielen konnte, weil sie die Tasten nicht mehr traf. Also da gibt es viele spekulative und bizarre Geschichten, die man findet dahinter. Der Vater fordert dann die Tochter nach Behandlung wieder zurück. Es gibt dann eine Episode, wo der Vater auch den Degen herauszieht, um die Tochter aus Mesmers in Anführungsstrichen Gewalt zu befreien.
Boah.
Ist das nicht krass?
Okay, das ist ja richtig schlimm, dieses arme Mädchen.
Also man merkt ja auch schon so, jetzt haben wir jetzt schon zweimal irgendwelche Behandlungserfolge gehabt, wo es viel um empathisches Zuhören geht. Mhm. Man merkt so ein bisschen auch, wo vielleicht der wahre Kern von Mesmers Behandlung sein könnte, ne, aus heutiger wissenschaftlicher
Also das ist einfach ein
Psychotherapeut,
ne? Für sie.
Genau.
Erzähl mir doch mal, seit wann bist du, seit wann hast du diese Symptome und.
Ja. Aber alles, die wissenschaftliche Grundlage ist einfach fake. So. Und
krass.
Jetzt legt er sich halt auch noch mit der Familie dieser sehr berühmten Pianistin an.
Ja.
Also sie will ja eigentlich auch wieder sehen können.
Ja. Sie will wahrscheinlich einfach nur aus den Fängen ihrer Eltern irgendwie auch raus.
Die Familie will's nicht.
Heftig.
Und dadurch, dass sie eine Blindenrente auch erhält von der Kaiserin, ruft die österreichische Kaiserin jetzt eine Expertenkommission an. Die sagt, Leute, wir klären das jetzt, so, diesen Streit. Und diese Expertenkommission kommt zusammen und sagt, ah ja, Mesmers Theorie ist Betrug. Und damit ist sein Ruf so richtig ruiniert. Die machen das auf ähnliche Methode wie eben dieser Jan Ingenhaus. Ne? Du kannst es wissenschaftlich gesehen relativ schnell entkräften.
Sehr leicht, ja, total.
Und sogar irgendwie sein Ruf in den höheren Kreisen ist zerstört. Also Mozart bzw. die ganzen Musiker, mit denen er befreundet war, die spotten auch über ihn. Also 1789 tritt Mozart auch nochmal nach. In der Oper Così fan tutte gibt es im ersten Akt eine Parodie auf Franz Mesmer. In vielen Inszenierungen läuft der Doktor dann mit so riesigen Magneten über die Bühne, um einfach zu sagen, guck mal, was für ein Fake.
Ja. Ja, krass.
Ja, die Karriere in Wien ist ruiniert. Und was macht er dann?
Er geht nach Paris.
Richtig.
Ach komm!
Richtig, er geht nach Paris, ja.
Geil.
Ja, er geht nach Paris. Vorher geht er nochmal in den Wald.
Nochmal atmen.
Macht dann so eine Art Meditation und hat dann irgendwie so eine Art Naturoffenbarung, sagt er dann später.
Sure.
Aber da geht er nach Paris, richtig.
Geil.
Man könnte jetzt irgendwie sagen, aller Anfang ist irgendwie schwer, in Paris sich ein neues Leben aufzubauen.
Aha.
Er hat auch alles verloren, seine Frau lässt er auch zurück in Wien, sein Schloss lässt er zurück. Ja, also sein geiles Leben ist vorbei. Aber die Pariser und Pariserinnen sind total fasziniert von ihm.
Ja.
Und er kommt relativ schnell auch in die ähnlichen Kreise wieder, in denen er auch in Wien war. Helfen auch seine Verbindungen zu den Freimaurern, das habe ich jetzt nicht erzählt, er ist auch Freimaurer und so. Er kommt relativ schnell wieder in die Kreise, in denen er auch in Wien war. Und alle wollen in Paris die neue Behandlungsmethode ausprobieren und stehen sogar Schlange vor Mesmers Praxis.
Warum hat sich bis Paris dann nicht irgendwie langsam durchgesprochen? Also spätestens, wenn dieser Mensch da Erfolg hat, gibt es doch bestimmt 3-4 Leute, die sagen, ah ja, wo kommt denn der vorher her? Ah, aus Wien. Ah, gucken wir mal, was seine Geschichte ist. Ups, der wurde ja ganz schön abgesägt dort.
Das haben wir die letzten Wochen und Monate schon öfter gehabt bei Damen gefällt das, dass es so einen krassen Unterschied gibt zwischen dem, was die Experten und Expertinnen wissen.
Mhm.
Na, also irgendwie Radium ist schädlich
oder
irgendwie bleifreies Benzin ist schädlich und so weiter und so fort. Und dem, was die Bevölkerung weiß oder wie die Bevölkerung auf so ein Phänomen schaut.
Mhm.
Und da in der Bevölkerung kommt einfach nur an, hey, das ist ein Typ, der ist cool, ein cooler Arzt mit einer Magnetkur, ist ein bisschen was Neues.
Ist ein Trend.
Ist ein Trend, kann man mal mitmachen.
Okay.
Ist wie Buckel Fat Removal oder so, oder keine Ahnung.
Buckelwahl Fat Removal. Alle hier kennen's. Alter TikTok-Trend.
Und Mesmer lässt sich auch nicht lumpen. Der denkt sich, oh geil, Leute stehen bei mir Schlange. Er zieht erstmal in ein fettes Stadthaus. Das gibt's auch heute noch. Heute ist es das Hotel de Chimay. Das sieht heute so aus. Es ist ein riesiges Stadthaus mit unglaublich schöner Einrichtung.
Boah.
Also riesigen Lüstern und so weiter und so fort.
Ja.
Ich sag mal Stadtpalast eigentlich.
Ja, ja.
Ja. Und da wohnt Franz Mesmer dann in Paris. Also er ist relativ schnell wieder da, wo er vorher war. Er hat jetzt nur ein Problem. Die Leute rennen ihm die Bude ein. Er kann nicht andauernd irgendwie Leuten die Hand auflegen. Das nervt total. Aber wie wäre es, wenn er nicht nur Einzelstunden anbietet, sondern so Gruppentherapie-Sitzung?
Wie so eine Yogakurs oder so.
Wie so ein Yogakurs, genau.
Da sitzen alle um ihn rum.
Er entwickelt deswegen ein Gerät.
Ach nee, okay. Ah,
er entwickelt ein Gerät.
Das ist ganz schlecht.
Er ist ja davon überzeugt, dass magnetische Strahlung, die aus ihm herausstrahlt, ja durch andere Medien weitergeleitet werden kann, zum Beispiel Wasser und Metall.
Ah,
ja. Und jetzt braucht er einfach nur irgendwas, was seine guten Vibes, ja, die er hat, an die Menschen verteilt da draußen. Und deswegen entwickelt er ein Gerät, das heißt Baquet. Das ist so eine Art Holzfass. Es ist gefüllt mit Wasser und dann so Stäbe versenkt. Mhm. Und die Stäbe gehen raus und du kannst dann an einem Tisch sitzen und hast dann so 9 oder 10 Stäbe, die rausgehen. Du kannst mit einmal Hand auflegen 9 oder 10 Menschen gleichzeitig heilen. So sieht dieses Gerät aus, das Baquet.
Sieht aus wie eine riesige Trommel,
ja.
Mit Seilen draus. Okay, also mhm.
Genau, da ist Wasser drin.
Und die Leute fassen dann diese
Stäbe
an.
Und genau.
Da läuft die Energie dann durch.
Und die tun diese Metallstäbe an die Stellen ihres Körpers, die ihnen wehtun. Auch da habe ich ein Bild für dich.
Wo Nein! So okay, krass! Also da steht da vorne an diesem Fass oder keine Ahnung, also er legt auf jeden Fall irgendwie die Hand auf. Sieht eigentlich aus wie so eine Bar, an der irgendwie so Saufschläuche rauskommen. Jeder hält sich den Schlauch irgendwie, einer an die Hand, die anderen irgendwie an die Brust oder so. Okay.
Ja, da wo es wehtut.
Da wo es wehtut und alle sehen auf jeden Fall richtig, sieht richtig crazy aus. Ich weiß nicht, was sie da gemeinsam machen, aber ich möchte nicht dabei sein.
Ja, wir sind ja die ganze Zeit schon auf so einer psychologischen Ebene eigentlich.
Ja.
Und was Mesmer entdeckt oder zufällig entdeckt, ist so eine tiefenpsychologische Ebene in der Behandlung, aus Versehen. Ich würde gerne mal in so eine Behandlung mit dir reinschauen, weil es ist ein bisschen wie eine Seance eigentlich.
Ja, ja, ja.
Das hatten wir auch schon mal bei den Fox Sisters, dass einfach so Leute dann auch in einer Trance sind sich so hingeben den Schwingungen, die aus diesem Holzzuber kommen und so.
Oh Gott.
Und ich beschreibe jetzt einfach mal diese Szene. Ich stelle mir das ungefähr so vor. Mesmer schreitet durch einen spärlich beleuchteten Salon. Er trägt ein lavendelfarbenes Seidengewand und goldene Hausschuhe auf dem Kopf, die klassische weiße Perücke. In der Mitte des Salons steht ein großes Baquet, dieser magnetisierte Holzzuber. Drumherum sitzen 20 Menschen, Männer und Frauen. Sie halten sich an den Metallstangen fest, die an dem Baquet befestigt sind und nehmen die Energie des Wassers in sich auf. Einige von ihnen schweigen, andere werden total ekstatisch. Sie winden sich, zucken, lachen unkontrolliert, schreien lauthals. Und ein Zeitzeuge beschreibt den Zustand so. Der Atem war überstürzt. Sie streckte beide Arme hinter den Rücken, indem sie sich stark verdrehte und ihren Körper nach vorn beugte. Es gab ein allgemeines Zittern des ganzen Körpers. Das Klappern ihrer Zähne wurde so laut, dass man es von draußen hören konnte. Sie hat sich in die Hand gebissen und stark genug, um die Zähne markiert zu halten.
Weißt du, an was mich das erinnert? Es gibt auch so geführte Drogen-Experiences, wo du halt in so quasi Selbsthilfegruppen oder in Gruppen gemeinsam mit einem, zwei Aufpassern, keine Ahnung, LSD-Trips oder sowas nimmst. Und irgendwie so ähnlich ist dieses Szenario gerade so in meinem Kopf.
Total. Er verstärkt es auch noch. Und zwar durch ein, nicht nur durch diesen Holzzuber, sondern irgendwann, wenn sich alle so winden, geht Mesmer zu einem Musikinstrument, das in der Ecke steht, eine sogenannte Glasharmonika. Das ist ein bisschen wie so ein Dönerspieß aus Glas. Der dreht sich. Es ist so, als du kannst den Finger dann da drauf tun und das macht dann so einen Ton, als würdest du praktisch über so ein Glas fahren. Vielleicht können wir aus der Regie mal kurz das Ding anspielen.
Ich hätte gedacht, das ist ein ich hätte gedacht, das klingt jetzt so in der Art.
Ja.
Aber das klingt ja richtig schön.
Es ist wirklich schön.
Das ist ja eine richtige Melodie, ist ja richtig orchestral.
Eine ganz abgefahrene Stimmung aber auch. Und dieser gläserne Hall, der erfüllt dann den Raum. Und Weihrauch wird auch irgendwie aufgegossen und wabert so durch die Luft. Also es ist eine ganz merkwürdige Stimmung. Und nach so einer Seance verlassen die PatientInnen von Franz Mesmer einfach begeistert den Saal. Sowas haben sie noch nie gesehen. Und er ist der Star von Paris.
Ich habe wieder eine Vermutung, Christian. Es ist jetzt wirklich einfach so, diese Menschen, die da hingehen, ne? Denen ging es vielleicht schlecht, die hatten vielleicht Ohrenschmerzen oder, wie man es damals gesagt hat, Melancholie. Ne? Und ich meine jetzt ernst, ja? Und dann gehen die da hin und dann haben die so ein Erlebnis und auch noch ein gemeinschaftliches Erlebnis, ein gemeinsames Erfolgserlebnis vielleicht auch noch, weil sie alle sagen, boah, war das jetzt toll, war das life-changing?
Ja.
Irgendwie natürlich geht es einem danach besser.
Total.
Ist scheißegal, ob da irgendein komischer Krug steht, an dem Stahlrohre rauskommen oder ob ich zusammen wandern gehe, ja?
Ja, also wenn du auch irgendwie dir anschaust, wie Messen funktionieren, also so kirchliche Prozesse. Ne, da geht es eigentlich auch immer darum, dass man irgendwie gemeinsam singt, gemeinsam was erlebt, gemeinsam irgendwie den Raum mit Leben füllt oder so.
Und auch selber auf so eine andere Stimmungsebene kommst, dass du ja wirklich wie in so einen meditativen Zustand gelangen kannst, wenn du irgendwie singst oder wenn du Gebete sprichst und sprichst und sprichst, dann kommst du ja wirklich in so eine
andere
Welt.
Fast schon hypnotische Stimmung.
Stimmt.
Kommen wir später noch zu. Ja,
aber genau.
Aber das ist das. Es ist eigentlich so wie eine Art Ersatzreligion. Es gibt ja auch dieses Tanzfieber. Es gibt so ganz viele Berichte darüber, dass es so Tanzfieber gab, wo Leute nicht mehr aufhören können zu tanzen. Also so, oder in Zungen sprechen. Ne? Also so.
Oder ein ganz neues Phänomen, wo Leute nicht mehr aufhören können, mit den Heulschläuchen zu schwingen. Wo ekstatische Zustände mit dem Heulschlauch entstehen.
Die Behandlungen von Franz Messner sind so beliebt, dass das französische Königspaar auch neugierig wird. Angeblich wird niemand Geringeres als Marie Antoinette auch eine seiner Patientinnen.
Die hatten auch schon mal als Influencerin Marie Antoinette, die Trends ja auch quasi vorgegeben hat. Also was sie
gemacht hat, was sie getragen hat,
was sie gesagt hat, das war irgendwie dann Thema und war in.
Genau. Es ist in der Geschichte von Franz leider immer so blöd. Immer wenn er kurz davor ist von einem wirklichen Erfolg, dann wird nochmal genau hingeschaut.
Scheiße. Ja, schade.
Es war aber in Wien auch so, als dann plötzlich man mit dieser Pianistin, die nah dran war.
Wird der Hype zu groß, ja.
Genau. Und jetzt irgendwie ihrem Ehemann, also König Ludwig XVI., beauftragt jetzt 1784 eine Kommission, noch eine Kommission, damit Messners Methoden mal wissenschaftlich zu prüfen. Er hat ein bisschen Angst, glaube ich, blöd dazustehen, wenn seine Frau bei so einem Quacksalber irgendwie sich heilen lässt.
Mhm.
Und er will, dass das alles safe ist.
Na klar.
Wäre super peinlich. Leiter der Kommission ist niemand Geringeres als Benjamin Franklin.
Ah ja, okay. Der hat mit Elektrizität, Magnetismus, liegt nicht weit auseinander.
Genau, und nebenbei Gründervater der Vereinigten Staaten. Also wirklich so, dass der jetzt noch irgendwie wie Kai aus der Kiste in diese Storylog kommt, finde ich saugeil irgendwie. Es sind auch sonst hochkarätige Experten am Start. Also wirklich, wir sind 5 Jahre vor der Französischen Revolution. Ludwig XVI. Verballert auch gerne mal Geld und er hat einfach die krassesten Typen am Start, die jetzt mal prüfen, ob das, was Messmer da irgendwie macht, wirklich.
Dem muss aber der Arsch auf Grundeis gehen, ne? Weil irgendwie weiß er ja, okay, mir ist das schon mal passiert, dass ich hier aufgeflogen bin.
Es gibt so eine kleine Side-Note übrigens, die will ich hier nicht vorenthalten, so eine Hypothese vielleicht. Die Kommission wird 1784 hier eingesetzt. Und zu der Zeit ist Maria Theresia Paradis, diese Pianistin, in Frankreich. Die hat Auftritte vor Ludwig und Marie Antoinette. Und who knows, ob da irgendwie so ein bisschen gegossipt wurde. Weißt du, ob die praktisch gesagt hat, hey, Messmer, der ist jetzt ja bei euch.
Ja, der bei uns ist ja verbrannt.
Bei uns ist der verbrannt, ja. Schaut den mal bitte genau auf die Finger.
Ui.
Naja.
Andererseits, er hat ihr ja geholfen. Wahrscheinlich hätte sie schon...
Oder vielleicht ihr Vater dann. So, ne? Who knows? Who knows?
Ja, klar.
Naja, auf jeden Fall, die Kommission wird 1784 eingesetzt. Und wie genau das funktioniert hat, erzählt uns jetzt nochmal Manuel Stadler.
Die machen dann Versuche an den Geräten, die Messmer auch entwickelt und hergestellt hat. Auf jeden Fall stellen die fest, da ist nichts messbar. Was nicht bedeutet, dass die Methode von Messmer nicht funktioniert. Das steht auch so in dem Gutachten drinnen. Aber das hängt wahrscheinlich mehr mit der Einbildung der Patienten zusammen, als damit, dass da wirklich was in den Geräten dahinter ist oder irgendwelche nachweisbaren physikalischen Energien da sind.
Und jetzt muss ich ganz genau sein, weil die Expertenkommission sagt, zum einen, die Idee, dass physikalische Zusammenhänge zwischen den Planeten mit irgendwelchen magnetischen Flüssigkeiten in unseren Körpern dazu führen, dass hier Menschen geheilt werden, ist totaler Quatsch. Sie sagen aber auch, das heißt nicht, dass die Therapie nicht funktioniert.
Ja.
Also einfach die Vorstellung und Autosuggestion der PatientInnen ist so stark, dass das einfach funktioniert.
Wusste man damals schon von Placebos? Wahrscheinlich nicht.
Nee, noch nicht. Also der animalische Magnetismus an sich ist also schon zu seiner Zeit widerlegt worden, aber seine Ideen, die wirken tatsächlich bis heute fort. Was nämlich Messmer tatsächlich entdeckt hat, ist ihm selbst nie so richtig bewusst geworden.
Bei Messmer gibt es Aspekte, die er womöglich selber nicht gesehen hatte, aber die dann Schüler von ihm weiterentwickelt haben. Das sind zum einen das Vordringen in die Dimensionen der Psychotherapie oder Tiefenpsychologie, die Entdeckung des Unbewussten. Auf der anderen Seite aber auch die Bedeutung zwischenmenschlicher Kommunikation auch in ärztlichen Milieus oder Arzt-Patienten-Verhältnissen eben auch die symbolischen Dimensionen anzuerkennen und nicht nur die biologischen, physikalischen Elemente zu betrachten, sondern den Menschen auch als Menschen wahrzunehmen.
Ja, ja, das Nicht-Sichtbare im Grunde zu erforschen, ne? Aber interessant auch, wie früh das angefangen hat und wie wenig weit man ja eigentlich dann vergleichsweise gekommen ist.
Ja.
Weil jetzt ist es immer noch ein großes Rätsel und psychische Krankheiten sind für viele immer noch nicht ernst zu nehmen oder du bist ja nur traurig oder naja, was weiß ich, ne? Das ist ja verrückt, also dass man da gar nicht so weit gekommen ist eigentlich.
Also ich finde es wirklich faszinierend. Aber ja, er gilt heute tatsächlich als Wegbereiter der modernen Hypnose. Also es gibt den sogenannten Entdecker hypnotischer Zustände, James Braid. Der hat sich auch auf Messners Werk berufen. Ne? Einfach so dieses in Trance versetzen, dieses, diese Glasharmonika-Musik, Weihrauch und so weiter und so fort. Aber sagt auch, Fluidum, Lebensfeuer, alles Quatsch. Ne? Aber worauf es ankommt, ist, die Menschen ernst zu nehmen. Ja, und tatsächlich, er wird auch in der Literatur rezipiert, ne? Also E.T. Hoffmann schreibt über ihn, Goethe, Kleist, Edgar Allan Poe, Alexandre Dumas, alle schreiben über Messner, weil er hat wirklich Spuren hinterlassen, auch in den richtigen Kreisen, würde ich mal sagen.
Aber ganz aufgelöst hast du noch nicht, was ist passiert, nachdem diese Expertenkommission ihn ja eigentlich enttarnt hat in Frankreich? Ist er dann auch wieder zurück in seine Einzimmerwohnung gegangen und war weg von der Fläche oder?
Er ist eigentlich weg vom Fenster, weil er ist irgendwie, er war in diesen Kreisen auch nah am Hof dran und wenn der König und seine Expertenkommission sagen, hey Leute, das ist Quatsch, dann kommt doch niemand mehr vorbei.
Ja. Aber dass es den Leuten geholfen hat, haben sie ja auch gezeigt.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen fühlt er sich einfach auch zurückgesetzt, schämt er sich ein bisschen, dass er nicht als Arzt ernst genommen wird. Ne?
Er will wissenschaftlich gelesen werden und nicht als irgendwie hier der Hokuspokus-Mann oder so.
Genau, also es gibt noch seine Gefolgschaft, die praktizieren das weiter in sogenannten harmonischen Gesellschaften in Frankreich. Ja.
Okay.
Naja, er wandert wieder aus, er geht zurück nach Deutschland, beziehungsweise damals eben nach Karlsruhe, in die Schweiz, Konstanz und so. Und im Jahr 1814, also schon lange nach der Französischen Revolution, nachdem Napoleon einmal über den Kontinent gemäht ist, zieht er zurück nach Meersburg am Bodensee und stirbt dann 1815 an einem Schlaganfall. In Erinnerung an seine Seancen wünscht er sich in den letzten Minuten nochmal die Töne der Glasharmonika zu hören. Das heißt in seiner Biografie, den 5. März, als er sein Ende herannahen fühlte, begehrte er mit gebrochener Stimme den Seminaristen Fessler herbeizuholen, damit dieser ihm während des Verscheidens auf der Glasharmonika spiele. Aber Messner verschied, ehe Fessler kam, klaglos lächelnd, wie unter dem Vorgefühl einer nie endenden, allflutenden göttlichen Harmonie.
Boah.
Ja.
Oh, Christian, ich muss jetzt gleich, wenn wir hier raus sind, noch was recherchieren. Aber vielleicht hast du es auch schon recherchiert.
Ja.
Es gibt ein Album von System of a Down. Da ist keine Glasharmonika zu hören, ganz sicher nicht.
Es ist sogar ein Doppelalbum.
Weißt du, wovon ich spreche?
Ja.
Mesmerized.
Und Hypnotized.
Und Hypnotize!
Genau.
Oh mein Gott, also hat es doch mit ihm zu tun.
Ja,
weil ich wollte jetzt recherchieren, was heißt Mesmerize auf Deutsch oder hat es mit ihm zu tun?
Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass das auf seinen Namen zurückzuführen ist.
No.
Ja.
Ja. Ja, krass, oder?
Total.
Er hat das bis auf System of a Down Album geschafft.
Total. Banana, 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 Terracotta Pie.
Biop,
genau.
Ich glaube, ich war da drauf.
Aber ja, ist alles da drauf. Genau, also Messner hat einfach auch wirklich seine Spuren hinterlassen. Ich bin ihm schon öfter begegnet. Und zwar in so Rollenspielen, so Games. Gibt es oft irgendwie so eine Klasse bei Rollenspielen, der ist der Messner. Der kann immer so Gravitationszauber machen und so einen Scheiß. Und so Magnete und irgendwas mit Steinen und so. Das gibt es bei Guild Wars zum Beispiel.
Ja, krass. Ja. Weißt du, wie weit das in die Popkultur reingeschafft hat?
Total. Total. Klar ist der gefailt, der Mann, aber irgendwie, er hat doch irgendwie aus Versehen was entdeckt, was doch echt wichtig war für uns.
Ja, total.
Ja, ja, Anna, ich habe dir ja am Anfang der Folge dieses fantastische Musikinstrument geschenkt.
Ja.
Und ich würde unsere Community gerne fragen, weil es ist ein sehr einfach zu spielendes Instrument.
Das
kann eigentlich jeder.
Instrument.
Ja, es ist so wie Triangel. Wenn ihr ein Instrument lernen müsstet, mit dem ihr auf die Bühne gehen müsstet, ohne Aufwand, was würdet ihr lernen wollen? Triangel, mit was würdet ihr auftreten?
Ja.
Holzschlauch, Nasenflöte.
Tambourin. Nasenflöte ist auch geil. Ja. Wie heißt dieses?
Maultrommel.
Maultrommel. Weil das, glaube ich, gar nicht so leicht zu spielen.
Ich glaube auch, ja. Boing, boing.
Ja, Schreibt es uns in die Kommentare bei Spotify. Nächste Woche, Christian, habe ich eine feine Geschichte dabei.
Mm.
In der Geschichte geht es darum, wie die CIA versucht, ein Staatsoberhaupt zu erpressen. Und dabei wird auch, Christian, ein Sextape eine Rolle spielen.
Mm. Sehr schön.
Juicy.
Das gibt's nächste Woche. Wir sind raus für diese Woche. Vielen, vielen Dank. Folgt uns doch vielleicht auf Instagram, aber auch YouTube ist super. Und wir sind raus. Da, wenn gefällt es, ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Pauline Klaassen. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Zum Team gehören außerdem Schalke Tätig, Luna Laufer, Steffi Buchholz. Und die Intro-Musik kommt von Robert Sladecek.
Da, wenn gefällt es.
Mit Anna und Christian.